Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Utz Dräger.
Willkommen, schön, dass Sie bei uns sind, und das sage ich auch und sehr gerne zu meinem Plus Eins, meinem Lieblingsgast heute. Ein Mann, der von sich selber behauptet, er sei in seinem Leben noch nie so glücklich gewesen. Und das tut er spektakulärerweise, muss man sagen, in der Mitte seines Lebens. Johannes Braun ist hier, hallo.
Einen wunderschönen guten Morgen, ich grüße.
Dabei könnte man ja spekulieren, dass in deinem Leben als Tourmanager vielleicht auch schon vorher das ein oder andere feine Momentchen, das zu Glück beigetragen hat, da gewesen sein könnte. Wie oft hast du rein rechnerisch in all den Jahren als Tourmanager den Planeten umrundet? Hast du das mal irgendwie so halbwegs überschlagen?
Nein, nicht mathematisch genau kalkuliert, aber also meine Antwort an der Stelle ist immer, ich war 10-mal in New York für eine Nacht. Und das ist berechnet.
Okay, also das heißt, auf jeden Fall können wir zusammenfassen, du warst auf jeden Fall ganz ordentlich unterwegs. Heute bist du Coach in der Kreativwirtschaft und du bist psychotherapeutischer Heilpraktiker. Und du kommst ja also gar nicht so lange gerade erst von einem anderen Planeten, nämlich einem Planeten, der heißt Quarantäne.
Ja.
Da wollen wir auch nochmal drüber reden, wie du da mit deiner Familie gut durchgekommen bist. Dieses Thema beschäftigt ja gerade so einige Leute. In der Geschichte der Woche, da geht es heute um eine Mutter-Tochter-Beziehung. Und dabei schauen wir auch ein bisschen zurück in eine Familiengeschichte. Saskia von Brockdorf ist die Tochter der ermordeten Widerstandskämpferin Erika von Brockdorf. Und sie erzählt, wie es ist, im langen Schatten der Mutter aufzuwachsen.
Also mir wurde permanent meine Mutter vorgehalten, die ich nicht kannte, von der ich nichts wusste und nichts erfuhr. Und in mir hatte sich auch so eine Art Groll aufgestaut, weil ich wurde an ihr gemessen, immer im Negativen, was mein Verhalten anbetraf. Und andererseits hatte sie mich verlassen, aber ich durfte doch einer Heldin nicht, des Widerstandes nicht böse sein.
Das ist ein Ausblick in die Geschichte der Woche, zu der wir hier später kommen. Johannes Braun ist mein Plus Eins heute. Schön, dass du da bist. Die Ansage, ich bin so glücklich wie noch nie, die ist, kann man jetzt erstmal sagen, einfach schön, toll. Freut mich, aber da wollen
wir natürlich total plakativ, ne?
Naja, plakativ vielleicht, aber vor allem wollen neugierige Plus-Eins-HörerInnen dann gerne wissen, okay, woran liegt das oder wie kam das oder wie hat sich das für dich ergeben? Ich habe schon gesagt, du bist Coach in der Kreativwirtschaft, du bist psychotherapeutischer Heilpraktiker. Zuvor warst du jahrelang weltweit als Tourmanager in der Techno-Szene unterwegs, und da werden wir auch noch drüber sprechen. Aber um deinen Weg und vielleicht auch ein bisschen deine Wandlung, wenn man so will, vielleicht besser zu verstehen, schauen wir nochmal noch weiter zurück. Ganz am Anfang stand ein Elternhaus hier in Berlin, gar nicht so weit von uns hier gerade entfernt, im Süden in Steglitz, da bist du groß geworden. Deine Eltern waren bei den Zeugen Jehovas und du wurdest also Mitte der 70er Jahre in eine Welt hineingeboren, die sich viele Hörende möglicherweise jetzt nicht so richtig spontan vorstellen können. Vielleicht kannst du denen mal so ein Stück weit helfen, vielleicht kannst du sagen, wie ist eine Kindheit und Jugend bei den Zeugen Jehovas, wie du sie ganz persönlich erlebt hast, vielleicht auch als Unterschied, wie sie andere in deiner Klasse damals vielleicht erlebt haben.
Ja, na, ich bin Westberliner Kind, 75, im Süden Berlins geboren, ganz genau. Und grundsätzlich, klar, hatte ich halt eine Berliner Kindheit mit der Besonderheit, dass ich als Zeuge Jehovas geboren bin. Das ist für mich damals tatsächlich gar nichts so Besonderes gewesen, weil ich ja reingeboren wurde. Das heißt, ich kannte gar nichts anderes. Das ist jetzt für mich erst im Nachhinein, nach vielen Jahren Psychotherapie und so weiter und so fort, ist mir erst klar geworden, was das alles mit mir gemacht hat. So die alltäglichen Auswirkungen waren, ne, die Zeuge Jehovas sind eine christliche Sekte oder auch ein destruktiver Kult, je nachdem, wie man es gerne benennen möchte.
Das würden Sie jetzt natürlich von sich weisen und allein
natürlich,
schon die Betitelung,
ne, aber
Sekte,
halt,
würde denen nicht gefallen?
Nee, tatsächlich sind sie in Deutschland auch eine eingetragene Religionsgemeinschaft, wie auch immer man das beurteilen möchte. Aber grundsätzlich halten sich die Zeugen Jehovas an die Bibel zu 100%, also sowohl Altes Testament wie auch Neues Testament, was ja schon mal so eine gewisse Verschärfung ist, ne? Also so der, ich sag mal, alltagstaugliche Protestant, der macht dann halt irgendwie, oh, Neues Testament und Bergpredigt und Nächstenliebe. Bei den Zeugen Jehovas ist es die ganze Bibel als Wort Gottes wird akzeptiert. Und das hat dann halt relativ viele Auswirkungen. Also schon mal so eine insgesamte Verschärfung des Tonfalls, will ich mal sagen. Ja, also, aber dann tatsächlich halt eine totale, im Alltag gelebte Erwartung, aber auch Angst vor Armageddon. Also als Zeuge Jehovas lebt man ein Leben, in dem übermorgen Armageddon stattfinden kann. Also das Gericht Gottes, der Himmel reißt auf und dann gibt es die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Schlichtweg einfach auch dieser sehr explodierende Gedanke, dass die Zeugen Jehovas die Auserwählten sind und zum Beispiel ich als Schulkind wusste, alle anderen, die jetzt keine Zeugen Jehovas sind, werden gegebenenfalls übermorgen in Harmagedon vernichtet.
Das war auch eine reale Vorstellung von dir, die dich begleitet hat.
Ja, absolut. Das wurde auch, also für mich ist immer noch eines der eindrücklichsten Bilder, die ich mitgenommen habe aus meiner Kindheit, das mich viele Jahre begleitet hat, waren tatsächlich die Bilder in den Kinderbüchern der Zeugen Jehovas. Was auch so ein totaler Widerspruch ist. Also einerseits durfte ich nicht Ronja Räubertochter gucken, weil da halt irgendwie Waldschrate waren und dann für meine Eltern halt Dämonen, also auch Dämonen und Satan der Teufel war total real und plastisch. Andererseits hat sich in mir, es gab so ein Buch für mein Buch mit biblischen Geschichten, wo es so eine Doppelseite gab, wo die Sintflut dargestellt wurde, wo da praktisch Noah auf seinem Schiff und nebenbei ertrinken halt die Kinder, Familien, Tiere und so weiter und so fort. Und mit diesem Spagat musste man halt irgendwie als Kind klarkommen. Und das hat natürlich auch Spuren hinterlassen. Und naja, halt so die Vergnüglichkeiten als Kind, die, sagen wir mal, ein in Anführungszeichen weltliches Kind hatte, also Weihnachten, Ostern, Geburtstage, die durfte man natürlich auch alle nicht mitmachen. Das wird bei den Zeugen Jehovas nicht gefeiert. Ich kann mich daran erinnern, dass ich trotzdem am Fenster saß und auf den Weihnachtsmann geschaut habe, der dann die Nachbarkinder besucht. Also das ist sehr verquer teilweise, was da passiert ist und hat eine etwas weirde Logik.
Das klingt nach Angst ein bisschen bei dir als Kind an vielen Punkten und es klingt nach starken Regeln. Gleichzeitig war es aber auch so, dass deine Eltern dir ein gewisses Maß an Freiheiten gegönnt haben, die jetzt vielleicht nicht jedem Zeugen Jehovas Kind zuteil wurden. Du konntest Schulsprecher sein, du bist im Interrail durch Europa mit dem Zug gereist und hast da, glaube ich, dir auch so jugendliche Freiheiten auch selber gegönnt. So, wie war das gleichzeitig möglich?
Also man muss dazu auch sagen, dass ich habe mich lange gefragt, warum sind meine Eltern in dieser Sekte gelandet? So, meine Erklärung ist nach vielen, vielen Jahren wahrscheinlich, weil sie zu viel Angst vor der Größe des Universums hatten. So, das hört sich sehr metaphysisch an, aber Tatsache ist natürlich der Glaube an einen Gott eine Erklärung für vieles, was man sich vielleicht nicht so einfach erklären kann. Aber tatsächlich ist ja auch ein Widerspruch dahinter, so trotzdem haben die mich dolle geliebt. Und tatsächlich ist auch das Interessante bei den Zeugen Jehovas, das sind zum allergrößten Teil echt liebe Menschen, die aber eine echt verquere Sache glauben und das zu 120%. Und das führt halt auch zu viel, viel Unglück, auch innerhalb der Zeugen Jehovas, weil da praktisch Ideologie und Regelwerke vor menschlichen Bedürfnissen stehen. Naja, und so als kleines Kind ist es echt schwierig, da durchzukommen. Also weil du halt Dinge praktisch nicht tun darfst oder dir Dinge erklärt werden. Die machen halt in so einer Erwachsenenebene total Sinn, aber als Kind gehst du daran fast kaputt.
Wenn du jetzt hier deine persönliche Haltung dazu äußerst, merkt man ja, wie stark du dich davon gelöst hast. Und dieser Ablösungsprozess, der begann schon, als du 15, 16, 17 warst. Da hast du aber nicht gesagt, so, oh, Religion finde ich jetzt nicht so angesagt oder so, hast du gesagt, oh, Regeln nerven mich, sondern du hast dich intensiv damit auseinandergesetzt, innerlich.
Also das ist total richtig. Und das ist wahrscheinlich auch eine Eigenschaft, die ich habe, die mir später als Tourmanager sehr geholfen hat. Ich bin in dem, was ich mache, sehr gründlich. Das heißt, damals habe ich diese ganze Abkehr von Gott gewissermaßen nicht aus Bequemlichkeit gemacht, sondern ich habe die Nummer komplett durchdekliniert. Also über meinen Vater, über meine Familie, dann über die Ältesten in der Versammlung bis hin zum Kreisaufseher und am Ende sogar den Bezirksaufseher. Also es gibt diese organisatorische Hierarchie. Und mein Punkt war, ich bin sehr früh sehr politisch geworden. Also mit 15, 16, ich bin halt ganz doll auf der linken Seite gelandet und habe ein ganz starkes Wertegefüge gehabt. Ich habe auch die richtigen Bücher gelesen. Und mein Punkt ist halt, ich habe irgendwann für mich entschieden, ein Gott, der Auschwitz zugelassen hat, der kann nicht mein Gott sein.
Du hast ja irgendwann deinen Eltern mitgeteilt, ich mache hier nicht mehr mit. Ich gehe raus. Und dann? Was ist dann passiert?
Das war halt so ein bestimmter Punkt. Ne? Ich war noch länger bei den Zeugen Jehovas, als ich wollte, weil so eine Abkehr halt auch irgendwie organisiert werden muss. Aber zu dem Punkt, wo klar war, ich mache bald Zivildienst, hab's Abi fertig und krieg Kohle, habe ich sozusagen dann den Countdown gezündet, habe meine Eltern angerufen, habe gesagt, heute Abend habe ich euch was zu sagen. Und dann gab es halt diese klassische Situation im Wohnzimmer so und Vater saß vor mir, Mutter saß vor mir. Ich habe dann gesagt, so, ich bin jetzt bei den Zeugen Jehovas raus. Und dann war die Reaktion meines Vaters, dass er jetzt, du bist nicht mehr mein Sohn. Und dann habe ich meine Mutter angeguckt und habe angefangen zu weinen und meine Mutter ist aufgestanden, hat mich in den Arm genommen. Äh, Aber ich war dann im Jahre 1996 froh, auszuziehen und meinen Zivildienst zu beginnen und Berlin zu genießen.
Und da begann eine Zeit bei dir, ich darf dich mal zitieren, du hast das mal gesagt, in der du dir die Zeugen Jehovas weggeraved hast. So sagtest du selber zu mir.
Naja.
Wenn wir über die 90er Jahre reden in Berlin, haben wir, glaube ich, beide das Potenzial, irgendwann sehr nervige Opis zu werden. In den 90ern haben wir noch Party gemacht. Leute, heute macht ja keiner mehr Party. Solche Sachen werden wir wahrscheinlich
Was
sagen.
Was natürlich totaler Quatsch ist, weil ich glaube, für die Kids heute ist natürlich das Berghain oder das Watergate das gleiche, was für uns damals das WMF oder E-Werk gewesen
ist. Aber macht das nicht kaputt.
Trotzdem war alles viel besser damals.
Vielleicht zur Einordnung. Wir haben eine gemeinsame Freundin, daher kennen wir uns, aber ich bin mir sicher, wir haben damals in den 90ern auch schon mal in Berlin irgendwo in einer Kellerbar oder sonst wo nebeneinander gestanden. Wie auch immer. Du hast jetzt hier die Möglichkeit, weil es einfach hier um deinen Weg geht, sozusagen völlig kritiklos zu schwärmen, wie dein Suhlen in den 90ern stattgefunden hat.
Ist das dein Go? Jetzt los, ja?
Und bitte.
Oh Mann. Naja, also ich bin unglaublich froh. Es ist so ein bisschen ja noch die, ich sag mal, zweite Generation nach so dem Techno-Ursprung. Also 89, ne, man kennt die Geschichte, 89 Mauer runter, lauter Leerstand. Und ganz, ganz viele Clubs in irgendwelchen Häusern, wo die Besitzstände nicht geklärt waren. Ne? Also Tresor, E-Werk. Ich habe das alles noch so mitbekommen, war aber, wie gesagt, noch jung und habe zu Hause gewohnt. Ich war zum Beispiel Putze im E-Werk, war aber eigentlich noch, habe noch Punk gehört damals. Ne? Obwohl ich halt Zeuge Jehovas war. Also das waren so die Widersprüche. Aber tatsächlich bin ich dann 96 raus und habe dann auch im Jahre 96 angefangen, im WMF aufzulegen. Also das Tolle war halt, dass ja auch gleichzeitig eigentlich so mit die letzte wirkliche musikalische Revolution stattgefunden hat. Ne? Das war Drum and Bass. So, das war halt einfach alles noch wahnsinnig neu. Und das ist für mich halt auch im Rückblick bestimmt was Kids auch heute haben. Also ein Kind das, oder ein Jugendlicher oder ein junger Erwachsener, der heute ins Berghain geht, der wird natürlich bestimmt genauso Augen machen wie ich, der jetzt erst zum ersten Mal 1996 ins WMF gegangen ist. Mhm. Und ich weiß halt noch genau, ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Ne? Und ich gehe da rein und die Musik und die Leute und das Wummern und die Gerüche und bis morgens und keine Limits mehr. Und das habe ich halt natürlich einige Jahre gemacht. Und ich bin so froh, diese Zeit erlebt zu haben, weil natürlich halt auch so dieses Durchorganisierte des Clublebens, das heute stattfindet, nicht so stark ausgeprägt war früher. Es war viel anarchischer.
Du warst wahnsinnig aktiv. Du kanntest viele Leute. Du warst, hast es angedeutet, du warst DJ, Booker. Du hast das Watergate, einen Club, den es heute noch gibt, der wichtig ist, mitbegründet. Du bist dann irgendwann auch in die Rolle des Tourmanagers gerutscht. Ja. Wir gehen jetzt in der Erzählung schon auch deutlich ein paar Jahre nach vorne. Ne? Da vergeht einige Zeit. Die Zeugen und deine Vergangenheit, haben die da eine Rolle gespielt in dieser Zeit?
Na, insofern, ich habe das halt lange ignoriert. Also ich habe 2002 das Watergate mitgegründet, 2005 bin ich auf Tour gegangen und ich selber habe halt in diesem sehr intensiven Leben an einer bestimmten Stelle festgestellt, dass in mir etwas zerbricht, bricht, die Energie nicht stimmt. So, dass einerseits voller Genuss und voller Euphorie dieses Leben gelebt, aber Tatsache hat halt in mir etwas geknirscht. Das war halt der Punkt, wo ich dann halt auch tatsächlich relativ intuitiv gemerkt habe, ich muss halt meine Kindheit und Jugend nochmal betrachten und habe dann halt eine sehr lange Auseinandersetzung mit mir selber mittels einer tiefen fundierte Psychotherapie angefangen.
Damit hast du damals angefangen, aber gleichzeitig stecktest du noch mittendrin. Da ging ja deine Tourmanagerzeit eigentlich auch gerade erst so richtig los, ne?
Also ich habe die Psychotherapie fast durchgehend während meiner gesamten Tourmanagerzeit getätigt und ich war aber auch, um es halt.
Und nur mal, um das mal ganz kurz einzuordnen, Tourmanager ist ja ein wahnsinnig funktionaler Job, ne? Also aber auch gleichzeitig ein irrer Spagat, weil es ist ja auch, der Künstler muss sich gehen lassen, der muss, genau, also man genießt ja da auch, es ist ja auch eine hedonistische Großveranstaltung, gleichzeitig müssen Taxis gekriegt werden und Flieger und
irgendwie das Richtige. Ich habe die besten Tourrider der Welt geschrieben, ich habe minutiöse Tourabläufe geschrieben und zwar über Wochen.
Kann ich mir wie vorstellen?
Oh, die Idee dahinter ist, dass je mehr ich im Vorfeld vorbereitet habe, desto weniger muss ich mir gewissermaßen in der fünften Nacht, in der vierten Stadt, im dritten Land, nach 2 Nächten Schlaf noch irgendwie in der Situation zu überlegen. Das heißt, meine Tourrider sahen aus, also 6.45 Uhr aufwachen, 7 Uhr Frühstück, 7.20 Uhr Frühstück Ende, 7.50 Uhr Lobbycall, 8 Uhr Pickup, 8.45 Uhr Ankunft am Flughafen, 9.15 Uhr Security.
Und dabei immer beachten, wann ist die Rush Hour in Bangkok, also streiken die Taxis in Mumbai.
Absolut, absolut. Und tatsächlich, es war ganz lustig. Also ich sage mal, die Hälfte der Promoter haben mich gehasst und die andere Hälfte haben mich dafür geliebt. Und also nur sozusagen auch dort zurückzukommen, das alles habe ich tatsächlich gemacht, während ich tatsächlich depressiv erkrankt war. Und ich bin sozusagen ein höchst funktionaler Depressiver gewesen. Und in mir war ich aber, und das ist auch das Merkmal einer Depression, zumindest bei mir individuell, tatsächlich nicht traurig, nicht erschöpft, sondern ich war tatsächlich gefühlsleer. In mir war nichts. Weil gewissermaßen die Depression da meine Gefühle gecuttet hat, was halt in meiner Erklärung auch dieser, ich nenne das pervertierte Schutzmechanismus einer Depression ist.
Und du hast trotzdem immer weitergemacht.
Ich habe insofern immer weitergemacht, dass ich dieses Leben, also über 10 Jahre geführt habe, aber, also man hat es ja in der Einleitung gehört, es mittlerweile nicht mehr bin. Also weder depressiv, zumindest so, wie man es halt als Ex-Depressiver ist. Ne? Ich sage immer, es ist wie so ein trockener Alkoholiker. Also die sind irgendwo am Horizont. Ich kann damit aber sehr gut umgehen mittlerweile. Deswegen sage ich ja auch, dass ich mittlerweile ein sehr glücklicher Mensch bin. Genauso aber habe ich auch mein Leben als Tourmanager sozusagen an den Nagel gehängt. Oder an die Türklinke der 5-Sterne-Hotels
jetzt
gehängt.
Jetzt verrat noch nicht zu viel. Wir haken an der Stelle wieder ein. Wir haben hier gleich was Wichtiges zu erledigen. Vielen Dank bis hierhin, Johannes Braun.
Dankeschön.
Und sonst so?
Mein Ding in diesem Jahr. Heute.
Ich bin Silja, 41 Jahre. Mein Thema dieses Jahr ist halt, ja, dass ich mich verliebt habe und der Mann wohnt eine knappe Stunde entfernt, sodass ich jetzt kurzerhand gesagt habe, so, du arbeitest viel, ich arbeite viel, wir sehen uns kaum. Und ich habe jetzt gerade erfahren, da ist eine Arbeitsstelle bei dir in der Nähe und du hast deinen Lebensmittelpunkt dort. Ich könnte wechseln, du nicht. So ist das Ganze in Gang gekommen und ich habe mich dort tatsächlich beworben, weil mir die Idee gefiel, dass wir uns dann wenigstens mal sehen würden, wenn ich 4 Tage die Woche dann bei ihm bin, dort eben arbeite und die restliche Zeit aber wieder schön zu Hause bin und jeder hat so sein Leben dann auch nochmal. Und so kann man sich wenigstens auch mal kennenlernen. Das ist eine ganz besondere Begegnung, weil wir haben uns zusammengezählt erst 4-mal gesehen. Es ist aber einfach so, dass meine Intuition mir gesagt hat, diesen Schritt kannst du wagen. Einfach, weil der Mann auch toll ist. Es waren Momente dabei, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, was tust du da gerade? Bist du eigentlich komplett irre? Du kennst doch diesen Menschen gar nicht so wirklich, wirklich. Ich sage mir, im Leben musst du auch einfach mal was wagen, trotz Enttäuschung, trotz der Erfahrung, die man gemacht hat, um auch wieder glücklich zu sein. Denn sonst brauche ich keine Beziehung. Ich bleibe auch weiterhin Single. Ganz einfach. Das wird sehr spannend auf jeden Fall. Mit all den ganzen Macken, die wir uns angewöhnt haben, weil wir beide schon lange alleine leben und lange unseren Alltag und einfach nur uns nach uns richten müssen und nicht nach einem Wir. Er nennt sich eine Herausforderung, aber ich bin auch eine. Also es sagt nur ja. Egal welchen Aspekt ich jetzt ansprechen würde, es sagt einfach in mir ja.
Wie viele Tage warst du jetzt in Quarantäne, Johannes?
Ich war 10 Tage in Quarantäne.
10 Tage in den eigenen Wänden. Wie schafft man es, nicht sonderlich zu werden, nicht die Tapete anzufressen, einfach so aus Langeweile, nicht zu vereinsamen oder auch nicht mit dem Partner oder der Partnerin an die Gurgel zu geraten? Mit anderen Worten, wie kommen wir gut durch die Quarantäne, wenn wir rein müssen?
Plus eins. Die Antwort.
Ja, genau. Hier ist Woche für Woche Platz für solche Fragen aus dem Leben. Johannes, du bist Betroffener und Experte zugleich. Ich darf dir so gesehen erstmal eine Art Kollegin vorstellen. Und zugeschaltet ist Susanne Bücker, Psychologin an der Ruhr-Universität Bochum. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Sie forschen unter anderem zur Lebenszufriedenheit und den psychischen und gesellschaftlichen Folgen von Covid-19. Johannes, ihr seid ziemlich gut durch die Quarantäne durchgekommen, hast du mir erzählt. Ja. Aber deine Beobachtung war so ein bisschen bestehende und Konflikte oder Reizthemen werden unter dem Eindruck einer abgeschlossenen Haustür nicht unbedingt lockerer gehandhabt. Hast du deine Situation im Kopf, wo es dir so erging?
Na klar. Also ich war mit Frau und Kind in Quarantäne und ich muss sagen, wir haben zum Glück unsere, also ich bin jetzt im 13. Jahr meiner Beziehung und im 3. Jahr meiner Ehe, wir haben unsere Kriege schon gefochten. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass man sich in dieser Quarantäne dann ganz schön hart auf den Keks gehen kann. Und alles, was da hilft, ist halt irgendwie auch echt milde irgendwie so miteinander zu haben. Aber
Ist es das, Frau Bücker, ist es milde? Und was ist das für eine Formel? Wie kriege ich diese Milde rein?
Akzeptanz. Ich will nicht, ja, ich will nicht viel zu viel vorwegnehmen. Verzeihen Sie mir bitte, aber ich habe es gerade hinter mir.
Ja, wahrscheinlich haben Sie da schon ganz gute praktische Erfahrungen machen können, die Ihnen natürlich da jetzt auch ein Stück weit Expertise verschaffen, die man so als theoretisch arbeitender Psychologe oder Psychologin gar nicht unbedingt hat. Mhm. Und ich denke, Sie sind da schon auf einem sehr guten Weg gewesen, wenn Sie das Thema Akzeptanz ansprechen. Wir würden als Psychologinnen und Psychologen zum Beispiel empfehlen, dass man ein offenes Ohr für seinen Partner oder seine Partnerin behält. Wir nennen das responsives Verhalten, also dass man eingeht auf die Bedürfnisse des Partners oder der Partnerin. Das ist, denke ich, in solchen stressreichen Ausnahmesituationen, die eben ein enges Aufeinanderleben auf begrenztem Raum mit sich bringt, ganz, ganz wichtig.
Ich kann mir vorstellen, dass es ein hoher Druck sein kann, wenn man zu eng ist auf lange Zeit. Sie, Frau Bücker, beschäftigen sich aber auch mit dem Alleinsein als Thema. Wer ist denn eigentlich härter getroffen? Die Leute, die jetzt alleine oder die in Grüppchen da eben hinter die verschlossene Haustür geschickt
werden?
Super
Frage, finde ich.
Wie so oft ist die Antwort, es kommt drauf an. und es kommt da eben sehr darauf an, wie die eigene Bedürfnislage ist. Es gibt Menschen, die brauchen ständig andere um sich herum und genießen auch sehr enge soziale Kontakte. Takte. Und
dazu andere, die übrigens brauchen nicht eben, ich.
Genau, und es gibt eben andere, die brauchen Rückzugsmöglichkeiten, die brauchen Ruhe und brauchen Zeit auch mal für sich. Und das ist natürlich in so einer Quarantänesituation nicht unbedingt gegeben. Und ich denke, da braucht man dann Mechanismen oder auch Absprachen mit den anderen Familienmitgliedern im Haushalt, dass man auch ganz klar kommunizieren kann, ich brauche jetzt mal eine Pause. Manchmal hilft da auch so ein Signalwort, das man irgendwie vereinbart, um auszumachen, jetzt ist mal Schluss, jetzt muss mal jeder irgendwie Zeit für sich verbringen.
Ich finde das, was Sie gerade gesagt haben, total super wichtig und interessant, weil ich stelle fest, in meiner Beziehung ist es so, wir streiten uns ganz oft über etwas und dann, und jetzt, das war tatsächlich in der Quarantäne auch so, und dann fällt uns ein, also dann lass uns doch das, worüber wir streiten, einfach dorthin stellen, weil dann hat es irgendwie einen ganz anderen Platz und diese Streitsituation kommt gar nicht mehr in Frage. Also man wird auch so knirschig teilweise und wenn man sich dann in Ruhe hinsetzt, dann fällt einem eine Idee ein, mit der man drumherum arbeiten kann.
Ja, ich glaube, da haben Sie schon einen sehr schlauen Umgang mit Konflikten in Ihrer Partnerschaft gefunden. Wahrscheinlich trägt das unter anderem dazu bei, dass Sie schon seit so vielen Jahren diese Beziehung auf eine gesunde Art und Weise führen.
Ich habe auch aufgegeben, meine Frau ändern zu wollen und sie mich. Das ist echt ziemlich hilfreich.
Ja, ich glaube, ja, also Sie haben sie ja irgendwie so angenommen, wie sie ist und jetzt müssen Sie vielleicht auch mit der einen oder anderen kleinen Macke leben, so wie Sie wahrscheinlich auch mit Ihren kleinen Macken leben muss. Also. Aber ich glaube, was Sie da ansprechen, ist vielleicht ganz wichtig, dass man auch versucht, wenn man Streit führt, diesen eben an sehr konkreten Dingen festzumachen und bloß nicht so zu übergeneralisieren. Also ich denke, wir kennen das alle aus partnerschaftlichen Beziehungen, dass man ganz schnell Dinge sagt wie, du räumst nie deine Sachen weg, dein Kram liegt immer nur rum.
Ich finde das super, was
also
Sie sagen.
Sehr,
das
ist hervorragend, sehr generalisiert.
Ja. Absolut richtig.
Und das ist natürlich ganz, ganz schwierig anzunehmen und führt dann auch bei der Person, die da jetzt gerade kritisiert wird, eher dazu, eine Abwehrhaltung einzunehmen und vielleicht sogar zum Gegenangriff überzugehen. Und so schaukeln sich Streitsituationen dann deutlich schneller hoch, als wenn man versucht, mit Ich-Botschaften zu kommunizieren und nicht immer nur du, sondern ja vielleicht auch die eigene Bedürfnislage da anzusprechen, dass man sich halt selber wohler fühlen würde, wenn das Wohnzimmer nicht ganz so chaotisch aussehen würde oder Ja, irgendwie sowas in diese Richtung.
Ja, da haben wir jetzt eine ganze Reihe sehr guter, sehr konstruktiver Vorschläge. Eine Frage hätte ich vielleicht noch. Macht es Sinn, sich auf eine etwaig bevorstehende Quarantäne vorzubereiten? Wir redeten über Rückzugsmöglichkeiten. Ist es gut, wenn ich jetzt schon sage, von 16 bis 20 Uhr kriege ich die Couch? Also ist es, jetzt mal im Ernst, also ist es vielleicht ganz gut, das mal durchzuspielen, in Kleinfamilien zumindest?
Also man kann, denke ich, schon sagen, dass je frühzeitiger man sich damit auseinandersetzt, was mögliche Konfliktpunkte wären, desto besser ist man vielleicht vorbereitet. Und das kann auch so was Kleines sein, wie dass man zusieht, dass man Kopfhörer oder sowas hat im Haushalt, wenn man eben nicht so viel Raum in der eigenen Wohnung hat. Aber so kann man sich eben auch Rückzugsmöglichkeiten schaffen, dass eine Person sich quasi mit Kopfhörern mal so aus der Situation rausnehmen kann. Oder auch, dass man eben klar begrenzte Stunden definiert, an denen jeder eben Zeit für sich alleine verbringt und in der man dann auch nicht gestört oder angesprochen wird. Ich denke, sowas ist durchaus hilfreich in der Vorbereitung auf so eine intensive Quarantänesituation. Und vielleicht hilft das auch allen Paaren, ganz unabhängig davon, ob sie jetzt in Quarantäne müssen oder nicht,
das klingt
so ein Thema mal anzusprechen.
Ja, es klingt generell alles ganz hilfreich für den Weg. Offenes Ohr, Rückzugsmöglichkeiten, nichts generalisieren. Naja, und vielleicht auch mal Kopfhörer. Susanne Bücker war das, Psychologin an der Ruhr-Uni Bochum. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, Frau Bücker.
Ja, gerne.
Auf Wiedersehen.
Wenn Sie Fragen haben aus Leben oder Alltag, dann schreiben Sie uns gerne +1@deutschlandradio.de. Und so ein bisschen hänge ich noch an dem Signalwort. Was wäre mein Signalwort für Aufkommende? Was wäre dein Signalwort? Bananenbrot! Und dann alle schnell in die Zimmer. Liebe +1-Hörende, lieber Johannes, wir sind nun eine Person mehr geworden, denn hier geht's jetzt los mit unserer Geschichte der Woche. Aus Köln ist uns zugeschaltet Kolja Unger. Hallo Kolja.
Hallo Utz und hallo Johannes.
Hallo Kolja, guten Tag.
Kolja, wenn jetzt jemand sagt, diese Stimme, die kenne ich doch, dann kann das sehr gut sein. Du bist für das Deutschlandradio tätig, derzeit vor allem als Redakteur und Moderator bei Corso, beim Deutschlandfunk. Heute bringst du uns die Geschichte der Woche mit und da geht es um Ahnenforschung und ja, die eigene Familiengeschichte eigentlich. Für die Geschichte heute hast du quasi auch Ahnenforschung betrieben und deine Großmutter interviewt.
Genau, ich habe meine Großmutter interviewt, Saskia von Brockdorf. Die ist heute 83 Jahre alt, die lebt mit ihren Katzen allein in Berlin-Zehlendorf. Und genau da habe ich sie dann auch besucht und interviewt. Ja, also meine Eltern haben sich sehr früh getrennt, da war ich ein kleines Kind, so ein Jahr alt. Und deswegen habe ich meine Großmutter auch erst mit Anfang 20 kennengelernt. Und seitdem, also jetzt, das ist jetzt 12 Jahre her, habe ich unglaublich viel Interessantes über unsere Familiengeschichte herausgefunden, in der jahrelang sehr viel im Dunkeln lag. Also nicht nur für mich, sondern auch für Sie.
Hast du noch Kindheitserinnerungen an deine Mutter, Saskia?
Ja, das ist ein großer Schmerz in meinem Leben, dass ich an meine Mutter fast keine Erinnerungen habe, weil ich eben längere Zeit in meiner frühen Kindheit bei meinen Großeltern war.
Fast keine? Irgendeine?
Das ist irgendwie in mir was Verschlossenes.
Meine Großmutter, das ist die Tochter von Erika von Brockdorf. Das war eine Widerstandskämpferin, die ist 1943 von den Nazis hingerichtet worden. Ja, und später von der DDR ideologisch ganz schön vereinnahmt worden. Jahrzehntelang hatte meine Großmutter ein sehr falsches Bild von der Mutter. Und dieses falsche Bild hat sie erst mit 67 Jahren durch eine sehr unerwartete Entdeckung korrigieren können.
Wo legen wir denn los? Wo fängt diese Geschichte an?
Also wir müssen ganz weit zurück in die 40er Jahre zu Beginn des Zweiten Weltkriegs nach Dramburg. Das ist ein kleiner Ort in Pommern, also heute Polen. Meine Großmutter ist 1937 geboren und wächst dort in Dramburg bei ihren Großeltern auf. Ich finde ja, wenn ich sie heute treffe, dass sie manchmal, obwohl sie ja schon 83 ist, etwas unglaublich Frisches und Kindliches hat. Und deswegen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, wie sie damals als Fünfjährige durch den Garten der Großeltern getobt ist.
Der Großvater war Briefträger und die Großmutter regelte alles andere. Sie hat für mich Bekleidung genäht, sie hat die Früchte aus dem Garten eingemacht, sie hat sauer Milch aufgestellt. Also irgendwie habe ich die mir zum Vorbild genommen. Der Großvater war auch mehr daran interessiert, mich zu verwöhnen als die Großmutter. Großmutter verlangte, dass ich alles aß, was sie gekocht hat. Und Großvater ließ sich sehr oft dazu überreden, mir auch noch seinen Nachtisch zu spendieren.
Ja, also sie verbringt also bei ihren Großeltern die ersten Lebensjahre. Und zwar, weil der Vater ist im Krieg und die Mutter arbeitet offiziell Vollzeit im Arbeitsschutz in Berlin. Inoffiziell hat aber meine Urgroßmutter Erika von Brockdorf von 1939 bis 1942 geheime Widerstandstreffen gegen die Nazis in ihrer Atelierwohnung in Berlin-Friedenau abgehalten. Diese Freundeskreise, in denen sie war, die würde man heute vielleicht als so ein diverses Netzwerk beschreiben. Das reichte von konservativ bis kommunistisch, da war die Putzfrau dabei, bis zum Regierungsbeamten. Das waren sehr unterschiedliche Teile der Gesellschaft und die hatten alle was gegen den Nationalsozialismus und Hitlers Weltkrieg und wollten auch was dagegen unternehmen. Also die haben dann so Sachen geplant wie geheime Protestaktionen, die haben Menschen bei ihrer Flucht unterstützt, die haben Flugblätter und Informationen gegen das NS-Regime verbreitet. Und meine Urgroßmutter Erika von Brockdorf hat in ihrer Wohnung ein Funkgerät und eine aus Moskau gesandte Kontaktperson versteckt. Ja, 1942 wird die Gruppe dann entdeckt, Erika wird festgenommen und die Gestapo gibt ihr den Namen Rote Kapelle und versucht sie mit diesem Namen als kommunistische Agentenorganisation zu labeln. Die Prozesse finden auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor dem Reichskriegsgericht statt. Meine Urgroßmutter und viele ihrer Mitstreiter werden 1943 in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Meine Oma Saskia, die ist damals 5 und die weiß gar nichts davon.
Darf ich ganz kurz fragen, wann hatte die ihre Mutter das letzte Mal gesehen? Also es klang jetzt so, als wäre die mehr oder weniger die ganze Zeit bei den Großeltern gewesen.
Ja, die war schon auch hin und wieder, also die ist ja auch in Berlin geboren bei der Mutter, die war hin und wieder auch bei der Mutter, aber die hat, das war ja auch damals üblich, wenn die Eltern viel gearbeitet haben, dass die Kinder bei den Großeltern waren und sie war da halt auch so in Kriegszeiten ganz gut aufgestellt auf dem Land. Ne? Also sie ist halt bei den Großeltern, spielt da mit den Kaninchen und sitzt dann halt bei denen in der Stube, als es passiert.
Also meine Großeltern bekamen einen Brief, den die Oma aufgemacht hat und die ich sonst immer so als so souverän erlebt habe, fing bitterlich an zu weinen und sagte dann eigentlich nicht zu mir, sondern mehr zu ihrem Mann, Erika ist tot. Ich war da zwar schon 5 Jahre, aber irgendwie konnte ich mir darunter überhaupt nichts vorstellen. Und sie hat dann noch gesagt, sie ist an einer Krankheit gestorben, angeblich an Gallenstein. Das war die Nachricht der Nazis. Dass sie im Gefängnis war, wussten aber meine Großeltern. Das wusste ich aber nicht.
Also Saskia, die kann sich eigentlich an gar nichts wirklich erinnern. Das ist überall so ein Nebel, keine frühen Kindheitserinnerungen wirklich mit der Mutter, kann sich eigentlich besser an die Wohnung der Mutter erinnern als an die Mutter selbst. Und auch die Großeltern sprechen nicht viel über die Mutter.
Ich weiß, habe später erfahren, dass sie auch bedroht worden sind, über diese Sache zu schweigen. Sonst hätte das für sie noch Folgen haben können. Und sicherlich haben sie sich auch gedacht, wir wollen das Mädchen nicht unnötig belasten.
Aber an diese Situation, diese Todesnachricht, die gerade so eindrücklich von ihr geschildert wurde, daran kann sie sich dann schon erinnern.
Ja, ich glaube, das ist manchmal so, dass sich solche Situationen dann so einfressen. Also man muss natürlich auch sagen, für sie endet damit ja auch eine behütete Kindheit bei den Großeltern. Der Vater, der war im Krieg, wird dann an der Front verhaftet, kommt ins Strafbataillon, kommt dann da mit seiner Wehrmachtsuniform an bei den Großeltern in Dramburg und holt sie ab. Aber zu ihm hat sie eigentlich keine wirkliche Beziehung. Und sie muss dann die nächsten Jahre, also die letzten Kriegsjahre, erstmal in so ein Nazi-Kinderheim verbringen, was auch sehr traumatisch ist, und kommt dann zu der Familie der neuen Frau des Vaters. Er hat irgendwie in der kurzen Zeit nochmal geheiratet. Als der dann 46 aus dem Krieg zurückkommt, wird sie dann auch erstmal aufs Internat geschickt. Der Vater wird dann so langsam zum Kulturfunktionär und ist dann in der DDR, die dann ja 49 gegründet wird, viel mehr damit beschäftigt, das neue Deutschland aufzubauen, das bessere Deutschland, die DDR, als sich um seine Tochter zu kümmern. Also für meine Großmutter ist über ihre ganze Kindheit hinweg die Mutter eher so ein Tabuthema. Während der letzten Kriegsjahre ist sie ja eine Vaterlandsverräterin, darüber wird nicht gesprochen. Und sie ist auch in so einer Nazi-Familie. Und dann, nach dem Krieg, könnte man ja denken, dass es sich jetzt ändert, aber auch dann wird kaum über die Mutter gesprochen. Das Einzige, was an die Mutter erinnert, ist ein Bild im Treppenhaus. Auf dem Bild ist die circa 30-jährige Erika, so guckt so ganz ernst mit verschränkten Armen nach vorne und der Vater lässt alle anderen Erinnerungsstücke verschwinden. Saskia hat sich zum Beispiel, als wir gesprochen haben, an so ein handgeschriebenes Kochbuch erinnert.
Und da waren vorne Rezepte und in der Mitte waren Nachrichten der Roten Kapelle. Also das war doch ein sehr, sehr interessantes Überbleibsel. Wie das meine Mutter versteckt hat, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, das hat er nicht aufgehoben. Ich habe ihn, als ich so 14, 15 war, noch mal ziemlich angegangen, was das anbetraf. Und da hat er ziemlich energisch und mit nicht sehr freundlicher Stimme zu mir gesagt, wir haben den sowjetischen Genossen versprochen, darüber nicht zu reden, basta.
Also dieses Bild von der Roten Kapelle, was da in der DDR verbreitet wurde, bleibt dann halt auch während des ganzen Kalten Kriegs sehr starr und unterkomplex. In der DDR werden Saskias Mutter und die Freunde als Nationalheldin verehrt. Die SED übernimmt also quasi das Bild der Gestapo von dieser streng organisierten pro-sowjetischen Agentenorganisation. Das steht ja ganz im Gegensatz zu dem, wie es wirklich war, so ein diverses Freundesnetzwerk. Und eine der wenigen Fakten, die damals über Erika von Brockdorff publik waren, das war während des Prozesses, da hat dann der Richter zu ihr gesagt, na, Ihnen wird das Lachen noch vergehen. Und meine Urgroßmutter entgegnet dann, nicht solange ich Sie sehe. Und aus dieser Anekdote, die halt wirklich auch dokumentiert und überliefert ist, zimmert die DDR dann so einen Mythos einer kommunismusgläubigen Jeanne d'Arc, die schicksalsergebend und lachend in den Tod geht. Da merkt man so, wie meine Urgroßmutter auch als Propagandafigur herhalten musste. Und der Vater von Saskia, so ein strenger Kommunist, der korrigiert dieses Bild selbst nicht. Er, aber auch die Lehrer von Saskia, die Pioniersleiter dann später, alle halten ihr stets dieses eindimensionale Bild der Mutter vor als ein niemals erreichbares Vorbild.
Es gab Schulen, die nach ihr benannt worden waren und nach den anderen. Wenn ich als Jugendliche irgendeinen Fehler gemacht habe, sagen wir mal, eine Hausaufgabe nicht gehabt hatte oder mal im Unterricht geschwatzt hatte, wurde sofort gesagt, wie kannst du nur bei dieser Mutter? Also mir wurde permanent meine Mutter vorgehalten, die ich nicht kannte, von der ich nichts wusste und nichts erfuhr. Und in mir hatte sich auch so eine Art Groll aufgestaut, weil ich wurde an ihr gemessen. Immer im Negativen, was mein Verhalten anbetraf. Und andererseits hatte sie mich verlassen. Aber ich durfte doch einer Heldin nicht, des Widerstandes nicht böse sein.
Hat sie denn niemals das Gespräch so mit dem Vater gesucht und ein bisschen probiert, einfach ein recht natürliches Bild von der eigenen Mutter zu bekommen?
Das ist, glaube ich, super schwierig. Also ich habe später nochmal mit ihr darüber gesprochen und sie ist so erzogen worden, darüber stellt man keine Fragen. Eben haben wir ja auch schon gehört, dass sie das mal gemacht hat und der Vater hat dann gesagt, wir haben den Genossen versprochen, darüber nicht zu reden. So, der Krieg ist noch nicht vorbei, wir befinden uns immer noch im Krieg, basta. Ne? Also der war sehr autoritär. Alles in allem eine unglaublich schwierige Situation für sie. Einerseits ist sie ja auch komplett antifaschistisch im Glauben daran aufgewachsen, dass ihre Mutter für das bessere Deutschland gestorben ist. Andererseits lässt halt diese Mutter als totale Heldin überhaupt keinen Raum für ihren Schmerz über den Verlust und auch nicht für die Wut, die sie eben beschrieben hat, dass sie ja von der Mutter verlassen wurde. Es bleibt nur dieses andauernde Gefühl, der Mutter unwürdig und in jeglicher Hinsicht unzureichend zu sein. Je älter sie wird, desto mehr entfernt sie sich dann aber von dieser ja, für sie komplett unbekannten Übermutter. Zu lang ist dieser Schatten, den die Übermutter wirft und aus dem sie ja treten möchte.
Als ich erwachsen war, hat sich das Verhältnis erstmal nicht verändert. Ich habe dann auch, als ich so 18 war, gesagt zu meinem Vater, also ich habe keine Lust mehr, die Tochter von Erika von Brockdorff zu sein. Ich will mein eigenes Leben leben.
Wie geht's denn für Sie weiter?
Erstmal wird meine Großmutter sehr jung schwanger und ihr Vater, zu dem sie ja keine wirkliche Beziehung hat, der setzt sie dann halt vor die Tür. Er arrangiert eine Ehe mit dem Kindsvater. Die Ehe hält jedoch nicht besonders lang, nur ein paar Monate. Und meine Großmutter muss dann als junge Frau auf eigenem Bein stehen. Sie versucht sich als alleinerziehende Studentin durchzubeißen. Erst studiert sie Außenpolitik, dann Lehramt und schließlich berufsbegleitend italienisch Dolmetschen.
Das war eine Zeit, wo ich meine Mutter ganz verdrängt hatte. Ich war jetzt mal ich mit meinen Problemen, die man so in der DDR hatte als alleinerziehende Frau, weil der Vater von Manuel hatte sich von mir getrennt. Ich kriegte dann die Aufgabe, jeden Tag italienische Zeitungen zu lesen, und zwar von dem Vatikanblatt Osservatore Romano bis hin zur Zeitung der Kommunistischen Partei Unita. Und ich glaube, meine Zweifel wurden immer stärker, weil meine Informationen immer besser waren.
Ja, also Manuel, genau, das ist halt mein Vater. Ne? Saskia wird also in dieser Zeit immer kritischer, was SED-Propaganda angeht, weil sie ja Sachen lesen kann aus Italien. Und da das Bild, das ihr von ihrer Mutter vermittelt wurde, eines ist, das ja auch stets mit der Legitimation der DDR als besseres Deutschland im Zusammenhang stand, gerät dann auch das vom Staat vermittelte Bild der Mutter für sie ins Wanken. Naja, aber als alleinerziehende, berufstätige junge Frau muss sie halt vordergründig ihren Alltag bewältigen. Und warum sollte ausgerechnet sie sich gegen den Staat stellen, der jahrelang ihr erzählt hat, sie könne niemals so eine mutige Dissidentin sein wie ihre Mutter? Also kommt's anders. Meine Großmutter lernt Ende der 60er Jahre einen jungen Architekturstudenten aus Peru kennen. Der ist mit einem Stipendium von der Kommunistischen Partei in die DDR gekommen und durfte dort studieren und muss dann aber auch irgendwann wieder zurück. Und sie beschließt, mit ihm auszuwandern. Das ist, ne, wir sind Ende der 60er in der DDR, schon lange nach der Mauer. Mein Vater ist zu der Zeit 11. Erstmal ist das ein ganz schöner Hassel, ne, die Ausreisegenehmigung, die Heirat mit einem Ausländer. Und dass das alles klappt, ne, das wird dir erst im Rückblick klar, dass das überhaupt nicht selbstverständlich ist, auch wenn es anstrengend war, sondern dass es das ein ganz schönes Privileg war, dass ihr eigentlich nur zuteil wurde, ja, weil sie halt die Tochter ihrer Mutter war. Meine Großmutter kommt dann 1970 zusammen mit meinem damals 11-jährigen Vater Manuel und ihrem zweiten Mann nach Peru. Dort leben sie dann 3 Jahre und weil dann die einen besseren Job finden in Westdeutschland, ziehen sie dann von Peru nach Ostwestfalen.
Wow, okay.
Also in der Zeit dann in Ostwestfalen und auch Peru, ne, da rückt ja die Geschichte der Mutter so komplett in den Hintergrund für Saskia. Sie versucht weiter den Alltag als Mutter zu bewältigen. Sie beginnt später dann in Münster nochmal zu studieren. Und da muss man natürlich auch sagen, in der BRD ist die Rote Kapelle als Widerstandsgruppe kaum bekannt. Ne? Da kennt man so Weiße Rose, Stauffenberg und so. Aber die Rote Kapelle ist eher so nicht so bekannt. Die wenigen, die sie vielleicht kennen, die verbinden damit dann wiederum ähnlich wie in der DDR auch eine von der Sowjetunion gesteuerte Spionageorganisation. Also nur sind es in der BRD dann halt keine Helden, sondern eher Vaterlandsverräter, die halt mit den Russen zu tun hatten. Und dass dann ein wirklich differenzierteres Bild von diesen Freundeskreisen entsteht, das hat damit zu tun, dass es dann Ende der 80er, Anfang der 90er so ganz neue Forschung gab. Da wurde dann zum Beispiel auch ja, nach dem Ende des Kalten Krieges auch die Archive Moskau geöffnet und Historiker kommen zusammen mit Zeitzeugen auf so Konferenzen, die tauschen dann die neuen Informationen, die sie erhalten haben, mit Erinnerungen aus und ja, das sind dann alles halt Sachen, die auf einmal zutage gefördert werden in dieser Nachwendezeit, die bis dato im nationalen Gedächtnis sowohl in der BRD als auch in der DDR überhaupt keinen Raum haben durften. Saskia ist zu dieser Zeit etwa so etwas über 50, ihr Sohn ist mittlerweile ausgezogen, sie lebt getrennt von ihrem zweiten Mann. Und sie wird dann 1995 auch auf so eine Konferenz eingeladen und merkt dann, die Rote Kapelle, die war wohl doch ganz anders als immer gedacht. Dieses Bild von der streng kommunistischen Heldin, das da im Treppenhaus bei ihrem Vater zu Hause hing, das weicht so auf. Das erweitert sich so Puzzleteil für Puzzleteil, kommen so neue Informationen zusammen. Und dazu kommt noch, dass meine Großmutter in der Zeit eine Psychotherapie macht. Und die Therapeutin, die ist selber eine Shoah-Überlebende. Von dieser Therapeutin lernt Saskia dann auch das tief in ihr drin eingegrabene Bild von ihrer Mutter einer neuen Betrachtung zu unterziehen.
Die konnte also sich in meine Situation gut reinleben und die hat mir dann auch mal gesagt, das ist ganz richtig, dass du auf deine Mutter so einen Groll hattest, denn Kinder fühlen sich verlassen und fragen in dem Fall auch nicht, was die Eltern dazu bewogen hat. Du machst es ganz richtig, wenn du denkst, deine Mutter hat dich verlassen. Aber jetzt bist du erwachsen und dann kannst du darüber auch reflektieren. So ungefähr hat sie mir das gesagt. Und diese Bestätigung, dass ich auch dieses Gefühl zulassen konnte, meine Mutter hat mich verlassen, das hat bei mir auch ein Umdenken, zu einem Umdenken beigetragen.
Wie alt ist sie da nochmal?
Da ist sie, ja, so Anfang, Mitte 50.
Oh, okay.
sie darf jetzt auf ihre Mutter wütend sein, da hat sie die Bestätigung bekommen und jetzt kann sie sich nochmal mit der Mutter beschäftigen.
Ich finde das bemerkenswert, auch was für eine Leistung das ist, dass sie sich da auch nochmal mit 50 in dem Alter, in dem auch Psychotherapie auch noch gar nicht jetzt sozusagen akzeptiert gewesen ist, dahin gewandt hat. Und was für ein Glück auch tatsächlich, dass sie von einer sozusagen externen Autorität dann diese Erlaubnis bekommen hat. Also ich finde es eine ganz, ganz bewegende Geschichte. Mhm.
Ja, und ich glaube, das hat auch echt viel damit zu tun. Ja. Ich habe ja auch eben gesagt, die externe Autorität, wie du es genannt hast, die ist halt eine Shoah-Überlebende. Das ist ja erst so in den 80ern losgegangen, dass man wirklich sich auch psychologisch mehr damit auseinandergesetzt hat. Jetzt sind wir so in den 90ern, da geht sie in diese Psychotherapie und denkt so, sie könnte sich ja nochmal damit beschäftigen. Aber was dann passiert, also welches Ausmaß diese Beschäftigung haben wird, damit hätte sie nie gerechnet. Mit 67 macht sie nämlich so eine unglaubliche Entdeckung. Ja, und die verändert ihr Leben komplett und auch den Blick auf die Mutter. Es beginnt mit dem Besuch einer Fotoausstellung über die Rotenkapelle. Sie steht dann so lange vor einem Bild, auf dem ihre Mutter, aber auch sie selbst als kleines Kind zu sehen ist. Ne? Liebevoll hält Erika die dreijährige Saskia in ihren Armen. Und dieses Bild, das verwirrt meine Großmutter total. Sie hat die Mutter noch nie zuvor so gesehen. Sie hat sie immer nur so als Widerstandskämpferin gesehen, aber niemals als Mutter einer Tochter. Und diese Tochter, ja, das ist sie selbst, Saskia. Im Anschluss an die Ausstellung geht sie dann mit den anderen Anwesenden noch was essen. Mit am Tisch sitzt dann auch der Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Johannes Tuchel.
Und da habe ich mir ein Herz genommen und habe ihn danach gefragt. Und hat er gesagt, wir haben in unserem Archiv jede Menge über ihre Mutter. Sie können jederzeit das ansehen und wenn sie irgendwas haben wollen, auch Kopien haben. Und da habe ich dann Erstaunliches gelesen von Frauen, die mit meiner Mutter zusammen in der Zelle waren. Also sie haben sie nur gelobt und haben gesagt, sie hat uns getröstet. Sie war immer sehr aufrecht, sie ließ sich überhaupt nicht von den Wärterinnen beeindrucken und hatte deswegen auch einen guten Ruf bei denen.
Also sie sitzt da in diesem Raum und der ist recht klein. Da steht ein Tisch, ein Stuhl, ein Fenster und vor sich hat Saskia einen riesigen Stapel mit Haftnotizen, Kassibern, Briefe, aber auch so nachträgliche Berichte. Und sie merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht.
Ich musste mich durch ziemlich viel Papier durchwühlen.
Du warst allein in einem Raum, oder?
Ich war allein in einem Raum, ja. Und da habe ich dann auf einmal einen Brief meiner Mutter an mich gefunden. Und das war also...
Du hattest vorher noch nie einen Brief von deiner Mutter gesehen.
Ich hatte noch nie einen Brief von meiner Mutter gesehen. Ich hatte noch nicht mal ihre Handschrift gesehen, ja.
Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ohne überhaupt zu wissen, dass es sowas überhaupt gegeben hat, findet sie den Abschiedsbrief einer Mutter an ihre Tochter. Nee, sie findet den Abschiedsbrief ihrer Mutter an sich. Also eigentlich ist es auch nur die Abschrift einer Kopie. Den Brief habe ich dann selber später nochmal gefunden. Der ist etwa so 5x6 cm groß mit so ganz dünnen Bleistift, eng beschrieben. Erika, meine Urgroßmutter, hat den 1943 als Kassiba, das ist so ein kleiner Gefangenenbrief, ne? Den hat sie heimlich einer Mitinsassin zugesteckt. Die hat den dann mit ihrer Wäsche rausgeschmuggelt aus der Haftanstalt. Und aus dem Nachlass der Familien Lautenschläger, also dieser Mitinsassin, ist der Brief dann später ins Institut für Marxismus und Leninismus und von dort dann in die Gedenkstätte Deutscher Widerstand gelangt.
Und niemals kam jemand auf den Gedanken, da eine Brücke herzustellen und die Verbliebenen zu kontaktieren und zu sagen, wir sitzen hier auf vielen persönlichen Akten und geheimen Dokumenten?
Ja, das ist halt auch so ein Rätsel. Ich glaube, was man vielleicht nochmal wissen muss, ist, dass es schon 1949 klar war, dass alles, was irgendwie mit einem sowjetischen Geheimdienst in irgendeiner Weise in Verbindung zu bringen ist, dazu zählte dann ja auch nach der DDR-SED-Doktrin die Rote Kapelle, das ist alles unter Verschluss zu halten. Das durfte nicht veröffentlicht werden.
Weil da findet ja auch so eine Entmenschlichung statt. Ne? Also praktisch zuerst musste sie darunter leiden, dass das so überideologisiert wurde. Und jetzt hat sie noch nicht mal mehr diesen Brief bekommen, weil er praktisch auch wieder diese Ideologie dazwischen gefunzt hat. Ja? Und das darf sie jetzt mit 67 entdecken.
Soll ich mal sagen, was in dem Brief stand?
Ja, das wäre ganz nett, Kolja.
Ja, meine Urgroßmutter schreibt halt, dass sie in ihrer Zelle, in der sie da gesessen hat, immer an Saskia, ihr Hasenkind, gedacht hat. Dass es für sie total schrecklich ist, also für Saskia total schrecklich ist, jetzt ohne Mutter aufzuwachsen. Und sie aber das große Glück nochmal sich ganz klar vor Augen führt, als sie halt die Tochter in der Klinik das erste Mal in den Armen hält. Und dann beschreibt sie noch so eine rührende Szene, in der die kleine Saskia dann die große Erika tröstet. Sie schreibt, dass sie immer gewollt hat, dass ihre Tochter ein ehrlicher, gerader und aufrechter Mensch werde und dass sie sich nun daran halten soll, wenn irgendjemand sie, Erika, in ihren Augen klein machen will. Und sie schreibt dann auch noch, dass sie jetzt halt nicht mehr bei ihr sein könne und deswegen traurig ist. Sie schreibt dann aber, ich werde immer um euch sein. Und jetzt, 63 Jahre nachdem dieser Brief geschrieben wurde, hat er endlich seine Empfängerin erreicht.
Es war, als wenn es auf einmal hell würde, ganz wunderbar hell würde, ja. Eine andere Klarheit, die auf einmal in mein Leben kam, nicht? Ich hatte auf einmal eine Mutter, die mich geliebt hat und die sich Sorgen um mich gemacht hat. Und das war wirklich was ganz anderes.
Jahrelang hat sie angenommen, dass ihre Mutter nur an den Widerstand gedacht hat. Daran, den Faschismus und den Krieg zu beenden. Dass sie ja, wie immer behauptet wurde, lachend in den Tod gegangen sei. Ihr ganzes Leben lang hat meine Großmutter nie auch nur in einer Silbe gesagt bekommen, dass ihre Mutter dabei auch an sie gedacht hat.
Hat das alles für sie komplett verändert?
Ja, da sitzt halt diese 67-jährige Frau, liest den Brief und auf einmal scheint sich so in ganz wenigen Augenblicken ihr ganzes Leben neu zu sortieren. Sie hat auf einmal eine Mission. Sie möchte jetzt alles über ihre Mutter und die anderen herausfinden, was sie vorher nicht erfahren hat. Und sie möchte dann auch das, wie sie findet, falsche Bild, dieses starre Bild einer für sie unerreichbaren sowjetischen Kundschafterin, das möchte sie korrigieren.
Jetzt wusste ich, dass es anders war und habe mich damit auseinandergesetzt, habe darüber viel gelesen. Und so weiter. Und dann wollte ich aber auch das anderen Leuten nahe bringen. Und dadurch bin ich dann bei den Zeitzeugen gelandet und da habe ich immer wieder über meine Mutter gesprochen und über die Rote Kapelle. Ich bin in Thüringer Wald gefahren zu einer Schule. Ich bin nach Bremen gefahren. Also Zeit und Mühe war mir nie zu viel, weil ich eben jetzt auf einmal gefühlt habe, endlich die Wahrheit über sie.
Meine Großmutter schreibt Artikel, sie gibt Interviews, sie initiiert auch die Verlegung eines Stolpersteins vor der ehemaligen Wohnung in Friedenau. Und als dann 2011 der neue Fernbahnhof Berlin-Südkreuz fertiggestellt wird, das ist ja ganz in der Nähe bei euch, ne? Da wird dann so ein kleiner Bahnhofsvorplatz da hinten auch nach meiner Urgroßmutter benannt.
Ja, genau.
Den kennt ihr, ja?
Ja.
Und bei dieser Platzbenennung stehe ich und lese diesen Brief von meiner Urgroßmutter zum ersten Mal laut vor, während meine Großmutter, die Adressatin, im Publikum steht. Diese ältere Frau, die sich so lange verlassen fühlte, schaut so zu mir hoch. Und als ich dann vor ein paar vereinzelten Beamten des Bezirks, da ist ja noch jemand von der Deutschen Bahn, der schaut schon so zum kleinen Buffettisch und Freunde und Bekannte meiner Großmutter, als ich dann vor denen stehe und ich lese dann, ich werde um euch sein, da fühle ich mich irgendwie so ein bisschen mitgemeint. Als wäre meine Urgroßmutter gerade wirklich um uns hier auf diesem Platz, der nach ihr benannt wurde.
Sehr eindrücklich. Ich habe mich gerade so ein bisschen gefragt, deine Großmutter hat ja dann sozusagen dann diese Wende, dieses Dokument gefunden zu haben, so stark in sich aufgenommen. Und ich habe mich gefragt, jahrelang hat sie ja irgendwie diesen starken Einfluss der eigenen Mutter eigentlich so ein bisschen von sich gewehrt. Aber das war dann eine andere Mutter, die sie so in sich lassen wollte.
Ja, sie musste, glaube ich, erstmal halt zulassen, dass sie auch wütend auf die Mutter sein konnte. Und was dieser Brief einfach auch gezeigt hat, was ihr immer vorenthalten wurde, diese Mutter hat sie geliebt. Ne? Nie wurde ihr gesagt, dass die Mutter auch an sie gedacht hat. Und jetzt hatte sie das schwarz auf weiß. Meine Mutter hat mich geliebt. Und mit der Energie konnte sie dann auch ganz viel Neues erfahren über die Mutter. Konnte sie sich auf einmal auch gerne mit der beschäftigen. Hat das auch Spaß gemacht. Ne? War auch so eine Art Mission. Ich will jetzt die Wahrheit über diese Leute erzählen.
Ist diese Mission ein bisschen auf dich übergesprungen? Es ist ja auch deine Familiengeschichte.
Ja, das ist eigentlich, ich habe es am Anfang erwähnt, ich bin ohne meinen Vater aufgewachsen, habe auch meine Großmutter erst als ich 19 war oder 20 war kennengelernt. Ich habe nämlich irgendwann in der Zeit auch, wollte ich wissen, wer war denn eigentlich meine Großmutter, habe ihren Namen gegoogelt und finde dann ein Interview, das sie kurz vorher gegeben hat, wo sie halt erzählt, wie sie diesen Brief findet. Und im Nachhinein ist mir dann klar geworden, dass es mir, als ich dieses Interview gefunden habe, dass es mir da ähnlich ging wie ihr. Ich habe 20 Jahre lang wurde mir ja auch ein ganz wichtiger Teil meiner Familiengeschichte vorenthalten und jetzt war mir klar, jetzt möchte ich mir die zurückholen. Jetzt möchte ich alles herausfinden und habe dann Kontakt zu ihr aufgenommen.
Und wie ist euer Verhältnis jetzt und was hat das mit euch gemacht und mit dir gemacht und mit deiner Großmutter gemacht?
Ich denke, dass eigentlich, das, also man kann jetzt nicht so eine richtige, von so einer richtigen Großmutter-Enkel-Beziehung sprechen, wie wenn man halt immer mal so Weihnachten zusammen verbracht hat oder so. Wir hatten halt, als ich ein Kind war, hatte ich keinen Kontakt zu ihr, aber wir haben jetzt als Erwachsene eine gemeinsame Beziehung, die halt auch auf dieser gemeinsamen Erinnerungsarbeit fußt. Also wir finden zusammen ganz viel raus und wir reden darüber und es kommen immer wieder neue Sachen treten wieder zutage. Also wir haben zum Beispiel auch so eine Gruppe, die habe ich ein paar Jahre in Berlin geleitet, auch mit anderen zusammen, wo ganz viele Angehörige von WiderstandskämpferInnen auch zusammengekommen sind, auch aus unterschiedlichen Gruppen. Und da merkt man, dass doch sehr viele ähnliche intergenerationelle Konflikte da sind. Und an unsere Gruppe hat sich dann auch jemand gewandt, der war Chefanatom an der Charité und der hat sich medizinhistorisch mit dem Wirken seines Vorgängers in der Nazizeit beschäftigt.
Und warum hat er sich an euch gewandt dann?
Ja, das ist eine spannende Geschichte. Der hat nämlich aus dem Nachlass des Sohnes von seinem Vorgänger, mit dem er sich ja auch wissenschaftlich beschäftigt hat, da hat er auf dem Dachboden einen Koffer gefunden. Und in diesem Koffer, da waren so fein säuberlich datiert und mit Namen versehen die sterblichen Überreste von meiner Urgroßmutter und von anderen WiderstandskämpferInnen, an denen er halt geforscht hat.
Und wie kann man sich das vorstellen? Koffer, das klingt jetzt so mysteriös, aber die sind dann da konserviert gewesen, oder?
Genau, da waren von vielen, ich glaube insgesamt 200, also es waren mehrere hundert Präparate und eins davon gehörte auch zu meiner Urgroßmutter. Das war ja, die war ja eine junge Frau und man wusste den Todeszeitpunkt und der Chefanatom hat besonders gynäkologisch geforscht. Deswegen war das natürlich für ihn besonders interessant, eine junge Widerstandskämpferin. Mhm. Also letzten Endes waren das ja nur so kleine Präparate, die erinnern eigentlich gar nicht mehr an so einen Körper. Und was es aber auch noch zur Folge hatte, ist, wir konnten die jetzt bestatten. Also vorher sind wir immer zusammen, wenn wir an meine Urgroßmutter gedacht haben, zum Beispiel an ihrem Todestag, den 13. Mai, sind wir nach Plötzensee, dem Hinrichtungsort, gefahren. Das ist da ja so im Berliner Rand, so ein großer Schuppen. Und in diesem Schuppen, da ist noch die Betoneinlassung, in der die Guillotine stand, auf der meine Urgroßmutter geköpft wurde. Das Gitter, in das ihr Blut floss. An der Decke hängen so ein Balken, an dem noch die Fleischerhaken hängen, wo die Männer gehängt wurden. Und das ist natürlich kein so besonders schöner Ort, um jemanden zu gedenken. Und deswegen war es für meine Großmutter besonders wichtig, jetzt einen Ort zu haben, wo sie auch gerne hingehen konnte, um an ihre Mutter zu denken.
Für mich ist das eine ganz große Erleichterung. Ich weiß, dass die Präparate nicht meine Mutter sind, aber es ist für mich eine Erleichterung, an einem Friedhof ihr zu gedenken, als immer nach Plötzensee zu gehen.
Ja, wir sind ja davor auch nach Plötzensee gefahren.
Mehrmals.
Und das ist ein anderer Ort, ne?
Ja, das ist der Hinrichtungsort und hier kann ich jederzeit hingehen und das ist, wenn man so will, ein neutraler Ort. Ich bin jetzt ein Mensch wie jeder andere, der auf den Friedhof geht, um verstorbenen Verwandten zu gedenken.
Saskia von Brockdorf war das und ja, ihr Enkel Kolja Unger hat uns diese Geschichte der Woche heute hier erzählt. Vielen Dank, Kolja. Danke für deine Offenheit, dass du uns diese wichtige und wirklich sehr bewegende Geschichte erzählt hast.
Ja, gerne. Ich hoffe, dass, ich meine, jetzt kommt die Weihnachtszeit, da ist vielleicht nochmal ein guter Zeitpunkt, sich auch nochmal mit Familiengeschichte zu beschäftigen.
Das machen wir hier. Das machen wir, glaube ich, vielleicht auch gleich nochmal ganz kurz. Johannes Braun ist mein Lieblingsgast heute hier bei Plus Eins. Lieber Johannes, wir haben jetzt gerade ganz viel davon gehört, wie sich in der Geschichte der Woche Saskia mit ihrer eigenen Mutter, einer historischen Figur, auseinandergesetzt hat.
Eine unglaubliche Geschichte.
Die allerdings gar nicht mehr da war. Und vorhin haben wir eine Pause gemacht, als wir über dein Leben gesprochen. Deine Eltern waren da und doch waren sie weg, wenn wir jetzt zurückblicken. Ne? Die sind jetzt in unserer Erzählung aber ganz lange verschwunden. Als du die Zeugen Jehovas verlassen hast mit Anfang 20, da riss auch der Kontakt zu denen ab. Die sind ja auch bei den Zeugen geblieben. Gab es später nochmal neuen Kontakt?
Den gab es. Das ist dann, wir haben lange Zeit keinen Kontakt gehabt. Oder wenn dann nur sporadisch. Als meine Tochter geboren wurde, habe ich beschlossen, dass ich gerne möchte, dass meine Eltern als Großeltern auch Teil unserer Familie sind.
2013 war das, glaube ich.
Ja, genau. Ne? Ja. Also praktisch im Vorfeld sozusagen. Das war dann so alles in dem Zeitrahmen. Und dazu gehörte aber halt auch, dass ich erstens Regeln festlege. Also weil ich natürlich in keinster Art und Weise die Art von Beeinflussungen in Richtung meiner Tochter zulassen wollte, wie sie mir als Kind widerfahren sind.
Regeln sind Grenzen. Das
genau, ne, sozusagen. Also ein Satz von Armageddon und ihr seid raus. So drastisch war das. Auch zu Recht, weil ich ja weiß, was es mit mir gemacht hat. Und das andere ist halt auch, dass für mich, zu meiner Heilung dazugehört hat, dass ich halt meinen Eltern gesagt habe, was ich empfinde, was sie mir angetan haben. Und das war, wie man sich vorstellen kann, kein erfreulicher Moment. Also weder für sie noch für mich, für sie noch viel weniger als für mich. Für mich war es ein sehr heilender Moment, der aber natürlich halt auch so ein bisschen als eine Art Abschluss auch meiner, oder es war nicht ganz der Abschluss, aber ein sehr wichtiger Teil meiner eigenen Heilungsgeschichte fungiert hat. Meine Mutter ist leider gestorben, 2 Jahre nach der Geburt meiner Tochter. Ich bin unglaublich froh, dass ich das halt verbalisiert habe, weil ich halt, da sind keine Knoten mehr in dem Verhältnis zu meiner Mutter. Ich bin unglaublich froh, dass ich das ausgesprochen habe, was ich da gefühlt habe. Und ich weiß, dass es sie auch sehr, sehr getroffen hat. Wie gesagt, ne, es ist halt auch diese Widersprüchlichkeit, die man aushalten muss. Das sind ganz liebevolle Menschen gewesen auf ihre Art und Weise. Und trotzdem haben sie mir das angetan, was sie mir als Mitglieder einer Sekte, eines Kultes angetan haben. Und das erfordert natürlich auch Energie, das auszuhalten. Aber es ist unglaublich wichtig, halt sowas zu sagen, auszusprechen, ne? Dem Dämonen die Macht zu nehmen, den man ihren Namen kennt.
Und wie haben Sie reagiert darauf?
Sehr betroffen. Sehr, sehr betroffen waren sie. Das ist also das Verhältnis zu meinem Vater, der lebt ja noch. Es ist immer noch so, dass es auch von Wertschätzung und auch durchaus Zuneigung geprägt ist. Ich habe mittlerweile da meine Distanz gefunden, aber auch da ist es so. Und das ist auch ein jahrzehntelanger Prozess gewesen. Also ich halte da mit nichts mehr zurück. Ich habe lange, lange Jahre meines Lebens da Rücksicht genommen, auch auf diese Organisation und auch auf das, was ich meinem Vater vorwerfe. Und mittlerweile weiß er halt, ich halte das halt auch für eine Geisteskrankheit, an so etwas zu glauben.
Das sagst du ihm auch so, ne?
Das habe ich ihm gesagt. Das ist auch mein Recht, ihm das zu sagen. Und es tut mir gut, dass ich das sagen kann. Ich habe da keine Hemmung mehr, weil die Hemmungen limitieren ja mich. Die machen mich unglücklich. Und darüber hinwegzukommen, ist einer der wunderbaren Dinge, die ich praktisch in meiner Psychotherapie, in meiner Heilung und all den Dingen, die ich da getan habe, erleben durfte, die mich halt zu dem gemacht haben, was ich jetzt bin, wie du gesagt hast. Ja, erstaunlicherweise jemand, dem es so mit Mitte des Lebens ziemlich gut geht.
Aber nochmal ein bisschen zurückgeguckt. Wie hast du dir im Nachhinein erklärt, dass dich diese depressive Erkrankung so packen konnte? Was war da eigentlich los?
Im Nachhinein erkläre ich es mir, dass ich unglaublich viel Energie verloren habe in der Zeit, in der sozusagen andere Menschen im Laufe ihrer Pubertät zu sich selber finden. Also ich habe da ganz stark zu mir selber gefunden, das habe ich auch am Anfang kurz erzählt. Ne? Ich habe da sozusagen ja auch ich habe das ja nicht beiläufig gemacht, dass ich jetzt sozusagen für Wein, Weib und Gesang irgendwie bei den Christen raus bin, weil es irgendwie im Techno geiler ist, sondern ich habe ja sozusagen den Kampf durchgefochten. Ich habe auch damals, als ich da raus bin, nicht aufgehört, an Gott zu glauben, sondern ich habe mich bewusst gegen Gott entschieden und damit auch das im Glaubenskonstrukt der Zeugen Jehovas mitgenommene Todesurteil für mich akzeptiert. Also ich habe bis Mitte der 20er in dem Weltbild gelebt, okay, morgen könnte es immer noch Armageddon geben und dann ist halt over. Das hat sich erst ausgeschlichen mit der Zeit. Mhm. Aber ich habe auf dem Weg dorthin viel, viel Energie verloren und die hat mir irgendwann in meinem Leben wirklich, wirklich angefangen zu fehlen.
Und damit und diesen inneren Prozess aufzuarbeiten, das hast du dann sozusagen so mit 30 irgendwie
Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit einem Computer, wo der Lüfter hochläuft und du weißt nicht wieso. Und dann guckst du in den Computer rein und dann siehst du, welche Programme alle im Hintergrund laufen. Und die Psychotherapie hat mir verholfen, sozusagen nach und nach diese ganzen Sachen auszuschalten. Und mittlerweile hält gewissermaßen halt, ne, der Lüfter läuft low, ich laufe nicht heiß, meine Batterie hält. Und das ist halt das, was ich mittlerweile in meinem Leben geschafft habe.
Mittlerweile lebst du halt in Berlin als Coach und psychotherapeutischer Heilpraktiker. Du hast es mal beschrieben mir mit den Worten, ich habe die Leichen im Keller.
Ja.
Wie geht das jetzt weiter?
Ich bin in der wunderbaren Situation, dass ich meine Leichen im Keller zu meinen Ressourcen gemacht habe. Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum es mir wirklich so gut geht wie noch nie im Leben zuvor. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn es einem nicht gut geht.
Lieber Johannes, es ist toll, dass du so offen warst heute hier und so viel über deinen Weg, dein Leben erzählt hast. Vielen Dank dafür. Was wir ausgespart haben, ist, dass bei deiner Quarantäne, die eigentlich gerade erst zu Ende ist, sich schon die nächste Herausforderung angebahnt hat, nämlich, dass die Schule deiner Tochter geschlossen wird. Wir haben es hier uns ein bisschen zur Angewohnheit gemacht, die Menschen danach zu fragen, wie sie gut durch diese Zeit kommen. Warum bist du nicht durchgedreht, als es hieß, jetzt ist deine Tochter wieder zu Hause? Und wie kommst du grundsätzlich mit den Herausforderungen so zurecht?
Ich bin nicht durchgedreht, weil mit dem älter werden, auch eine Akzeptanz der Umstände einhergeht, die man nicht ändern kann. Ist so. Man kann es nicht ändern. Und die Geduld, halt das zu akzeptieren, was man nicht ändern kann, ist für mich an ganz vielen Stellen tatsächlich mein Anker in diesem Jahr. Also ne, ich glaube auch, dass jeder hat halt seine Geschichten aus dem Jahr. Ich merke, dass es auch je länger es dauert, umso schwieriger wird. Also ich bin auch bei weitem kein Zen-Master. Auch wenn es mir so wahnsinnig gut geht in der Mitte meines Lebens. Aber tatsächlich, also das ist auch so eine Berliner Schnoddrigkeit. Ne? So, ey, ist so. Was ist willst so. Du machen? So, das, also es hilft mir tatsächlich. Ich sage das ungefähr 50 Mal am Tag. Das ist bei mir so Hashtag ist so.
Vielen Dank, lieber Johannes. Ich wünsche dir alles Gute. Schön, dass du heute da warst.
Es war eine Freude, hier sein zu dürfen.
Es Dankeschön. Könnte sein. Ich habe das Gefühl, du kommst nochmal wieder. Machen wir dann. Nee. Machen wir dann einfach. Johannes Braun war das Coach in der Kreativwirtschaft, psychotherapeutischer Heilpraktiker. Und das war dann auch die Plus 1 für heute. Schreiben Sie uns gerne, plus1@deutschlandradio.de. Empfehlen Sie uns auch gerne weiter oder bewerten Sie uns, wenn Ihnen das Gehörte hier gefallen hat. Mein Name ist Utz Dreger. Passen Sie gut auf sich und andere auf.